Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Wir haben es mehrfach im Podcast erwähnt, am 21. November war das Grimme Institut Ausrichter einer Tagung in Berlin. Das Thema: digitale Souveränität und die Verantwortung der Medien. Es gab zwei Keynotes, eine von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und eine von Markus Beckedahl. Zwei Panels drehten sich auf, ich sage mal, eher abstraktem Niveau um digitale Souveränität. Auf dem Podium saßen Vertreterinnen der ARD und von Google, der medienpolitische Sprecher der SPD, VertreterInnen der Wissenschaft und Chidem Uzunolu, die Direktorin des Grimme-Instituts. Die Gesamtdokumentation der Tagung haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Wir wollten aber auch einen Ausschnitt hier direkt im Podcast dokumentieren. Das dritte Panel des Tages mit dem Titel Souveränität in der digitalen Praxis. Nicht nur, weil ich es moderiert habe, nachdem Pina Atalay das Publikum vorher hervorragend für mich aufgewärmt hatte, sondern auch, weil sich das Panel, wie der Titel schon sagt, um die Praxis drehte, die uns hier ja im Podcast besonders am Herzen liegt. Bei mir auf dem Podium saßen zwei Preisträger des Grimme Online Awards. Kinga Bloch, die das Projekt Library of Lost Books verantwortet hat, eine Website mit Outreach-Programm zur Historie der Bibliothek der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Und Serafin Dinges, Autor und Producer des Podcasts Systemeinstellungen von Netzpolitik.org. Außerdem Julia von Westerholt, Verbandsdirektorin des Deutschen Volkshochschulverbandes, die ihre Erfahrung aus der Bildungspraxis eingebracht hat. Und Robert Amlung, der beim ZDF den Public Spaces Incubator verantwortet. Der war ja in Läuft auch schon Thema. Im Frühjahr zum Beispiel in den Gesprächen mit Leonard Dobusch und Gavin Karlmeier. Bevor das Panel losging, hatte ich allerdings auch noch die Gelegenheit, kurz mit Nathanael Liminski zu sprechen, dem Medienminister von Nordrhein-Westfalen. Die Gelegenheit habe ich genutzt, um mit ihm nochmal das Thema Medienstaatsverträge anzureißen. Darüber hatte ich ja mit Michael Ridder im November gesprochen, als die Ratifizierung des Reformstaatsvertrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Sachsen gerade so geklappt hatte. Der Reformstaatsvertrag ist inzwischen in Kraft getreten, aber der nächste, der digitale Medienstaatsvertrag, wird bereits schon wieder verhandelt. Nathanael Liminski hat den schwierigen Verabschiedungsprozess dieser Staatsverträge jedenfalls verteidigt.
Also ich würde schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir ein ganz anderes Tempo entwickelt haben. Das ist im Vergleich zu früher, wo ein Rundfunkstaatsvertrag über eine Legislatur liebevoll entwickelt worden ist und dann irgendwann feierlich verkündet worden ist. Davon sind wir ja längst weg. Und das ist auch richtig so, weil man muss der Dynamik gerecht werden. Ich will nur trotzdem die Lanze brechen dafür, dass wir das in diesem Verfahren machen. Wir sind hier in einem Themenbereich unterwegs, der sehr sensibel ist für unsere Gesellschaft oder anders gesagt für unsere liberale Demokratie. Und mir ist auch als Sohn eines Journalisten wichtig, dass Regulierung in dem Bereich sorgfältig stattfindet. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieses Speed-Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung in den letzten Jahren, wonach wir fast die Hälfte aller Gesetzgebungsverfahren im beschleunigten Verfahren gemacht haben, das war ja nicht nur gut, Stichwort Heizungsgesetz. Also insofern, da muss schon ordentliches Handwerk gemacht werden. Und ja, unter 16 dauert das dann mal länger, aber es kommen am Ende auch tragfähigere Ergebnisse raus. Und da wir hier nicht nur für die Unternehmen in einem sensiblen Bereich unterwegs sind, sondern ja auch für die Gesellschaft. Und das muss schon sorgfältig abgewogen sein und sorgfältig formuliert sein. Das geht nicht mit viel Haltung, viel guten Willen mal eben so. Und insofern glaube ich, ist es das Verfahren dafür sachgerecht. Und mit Blick, und gibt noch ein zweites Argument, was ich sehe, es ist die Standortnähe. Ich glaube einfach, dass wir als Länder tendenziell nicht dazu so tendieren, wie der Bund oder andere Ebenen, Programmpolitik zu machen. Und ich glaube, das ist im Bereich Medien vielleicht auch nicht das Schlechteste, weil wir einfach vielleicht etwas unmittelbarer spüren, was die Folgen sind. Und das gilt auch für Digitalkonzerne. Und deswegen, solange wir das kraftvoll miteinander machen, passt das auch in die Zeit.
Wir sprechen ja jetzt in dem nächsten Panel gleich auch so ein bisschen tatsächlich aus Nutzerinnenperspektive. Wenn dieser digitale Medienstaatsvertrag dann mal ausverhandelt, fertig ist und so weiter, können Sie mir ein Beispiel geben, was sich dann für NutzerInnen tatsächlich spürbar ändern könnte mit den Dingen, die Sie dort vorhaben?
Ich glaube, an der Stelle ist es eher so, dass es sich auf jeden Fall auch an die Sender richtet. Das Einzige, wo ich hoffe, dass es sich auch bei den Nutzern ausspielt, ist Fairness in der Frage von Sichtbarkeit. Also einfach, wir müssen in einer Welt, die von Plattformen zunehmend dominiert ist, für uns in Anspruch nehmen, Transparenz durchzusetzen. Ich habe kein Problem mit Algorithmen, aber ich möchte gern wissen, wie sie funktioniert. Und wenn es dann heißt, das ist Unternehmensgeheimnis, das ist die Coca-Cola-Formel unseres Unternehmens, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber das Produkt ist halt leider auch nicht eine Coca-Cola, sondern die Frage, wie unser öffentlicher Diskurs funktioniert. Und so wie jedes Zeitungshaus, so wie jedes Radio, jeder Lokalfunksender in Deutschland, jeder Radiosender verstehen und akzeptieren muss, dass er besonderer Regulierung unterliegt, müssen das an der Stelle die neuen Medienhäuser auch. Was auf Dauer, glaube ich, das stärkste Regulativ für diese ganze Frage ist, sind Kundinnen und Kunden, die wissen, was sie tun. So, und jetzt weiß ich, dass das immer so ein bisschen der Teil ist, wo alle sagen, oh, jetzt wird es irgendwie ein bisschen romantisch und nostalgisch, der mündige Bürger, der Souverän. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir an der Stelle viel Kraft und auch Geld investieren müssen, dafür zu sorgen, dass am Ende die Kundinnen und Kunden diejenigen sind, die zwischen Fake News und seriöser Nachricht, die zwischen Hass und Hetze auf der einen Seite und einem kuratierten Medienangebot unterscheiden können. Wenn die das nämlich tun, dann ist das am Ende das stärkste Regulativ, viel besser als jede Rundfunkkommission, jeder Politiker, jeder Staat, der darüber entscheidet.
Soweit von Nathanael Liminski und jetzt direkt weiter zum Panel.
Und ich möchte mit dir anfangen, Kinga. Du hast mit dem Projekt ja Vergangenheit aufbereitet. Was glaubst du, inwiefern trägt so ein historischer Blick dazu bei, auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen besser zu verstehen und vielleicht die Zukunft sogar besser zu gestalten?
Also unser Motto war ja Go Write History. Also geh und schreib die Geschichte weiter. Und was wir gemacht haben, wir haben Vergangenheit erzählt. Natürlich auch über die Gemeinschaft der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums auf der Website berichtet. Was wir aber auch gemacht haben, ist mit jungen Leuten aktiv nach den Büchern zu suchen. Also wir hatten einen Aufruf, auf unserem Instagram-Kanal mitzumachen. Wir sind aber auch aktiv an Schulen und Archive, Bibliotheken gegangen auf der ganzen Welt, also in Großbritannien, Israel, Deutschland, in der Tschechischen Republik und in den Vereinigten Staaten und haben dort mit jungen Leuten und Lehrern sogenannte Search Days gemacht. Das heißt, wir haben die Geschichte der Hochschule weitergeschrieben, vermittelt über ein digitales Angebot, was dann im Endeffekt ein Hybrid gewesen ist mit einem Citizen Science Ansatz, um eben mit jungen Leuten diese Mammutaufgabe anzugehen, die Bücher, die heute verstreut sind, zu finden.
Und was gab es so an Rückmeldungen auf die Webseite? Also außer Preisen, habt ihr tatsächlich was davon mitbekommen, wer das wie genutzt hat?
Ja, schon. Also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen von Leuten aus Fachkreisen, aber eben auch von Pädagogen, die damit gearbeitet haben. Es haben über 40.000 Menschen das Angebot angeschaut und unser Instagram-Kanal, der begleitend dazu gelaufen ist, mit auch einem breiteren Themenbouquet, würde ich mal sagen, hat aktuell 20.700 Follower, was für so ein Nischenthema für uns natürlich ein Riesenerfolg war. Da ist eine aktive Community, die sich jetzt für dieses Thema interessiert und wir machen auch weiter damit. Also es gibt immer wieder Anfragen von Schulen, von Bibliotheken, die im Netz auf uns aufmerksam geworden sind und gerne mit uns arbeiten möchten.
Serafin. Das Thema ist ja auch Verantwortung der Medien heute und du hast mal gesagt, Verantwortung der Medien bedeutet für mich, die Mächtigen zu hinterfragen und den Entmächtigten zuzuhören, unabhängig und geleitet von der Sache selbst. Ist dir das mit dem Podcast Systemeinstellungen, für den du den Preis bekommen hast, ein Stück weit gelungen?
Ja, ich glaube schon. Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, immer ein gesellschaftliches Ungleichverhältnis von Macht, also super didaktisch und akademisch eingestiegen schon, aber ich glaube, als Journalistinnen haben wir ein bisschen die Verantwortung, die eh schon eine Plattform haben, zu hinterfragen und die keine haben, bei denen zuzuhören und unsere Plattform mit denen zu teilen. Und ich glaube, das ist uns da so ein bisschen gelungen, zumindest von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die wir interviewt haben, die sich gefreut haben, dass ihnen mal zugehört wird.
Und wie war es bei euch mit den Rückmeldungen? Also ich meine, Podcasts sind traditionell so ein Medium, wo man ja keine Kommentarspalte drunter hat. Ihr hattet welche auf der Webseite zum Podcast, glaube ich. Aber kannst du mal ein bisschen beschreiben, was zurückkam?
Auf unser Projekt konkret, dadurch, dass es um sozusagen Übergriffe vom Staat und der Polizei ging, war die grundsätzliche Antwort eigentlich immer mega krass, richtig schockiert. Es macht mich traurig. Alles Dinge, die man eigentlich nicht so gerne hört, wenn man ein Jahr an was arbeitet, aber natürlich auch irgendwie nachvollziehbar. Genau, das war so ungefähr der Tenor. Insgesamt, wir haben den Luxus, dass wir über netzpolitik.org fast nichts über die Menschen wissen, die uns lesen oder hören, weil wir nichts tracken. Darum ist es schwierig, im Punkt Medienkompetenz bilden. Ich weiß nicht, ob wir Menschen erreicht haben, die wir sonst nicht auch erreichen würden mit diesem neuen Projekt, mit diesem neuen Versuch, Geschichten zu erzählen. Aber ja, die Reaktion war, er hat mich aufgeklärt. Das war unser Ziel.
Frau von Westerholt, wir haben viel gehört, welche tollen Angebote es gibt. Wie tragen Sie denn mit dem Deutschen Volkshochschulverband dazu bei, Bürgerinnen und Bürger in ihrer digitalen Souveränität zu stärken?
Also erstmal der Verband selber macht natürlich sehr viel auch. Wir haben ja, viele wissen das nicht, dass wir auch nicht nur Interessenvertretungen machen, sondern einen großen Projektbereich haben, einen nationalen Projektbereich, wo wir sozusagen Orientierungshilfen, Handlungshilfen, Programme, Produkte für die Volkshochschulen erstellen und auch zur Verfügung stellen, damit die vor Ort eben Unterlagen, Materialien haben, mit denen sie auch ihr Kursangebot anreichern können. Das ist das eine. Das andere ist, wir machen internationales Entwicklungszusammenarbeit im Ausland, zum Beispiel in der Ukraine auch, in Afghanistan, also auch in schwierigen Ländern sind wir unterwegs, arbeiten konkret daran, Weiterbildungsstrukturen im Ausland aufzubauen, Regierungen zu beraten, aber auch auf der Mikroebene Projekte vor Ort bei den Menschen im Ausland. Das ist jetzt erstmal der Dachverband, weil Sie haben den Dachverband angesprochen. Was die Volkshochschulen machen, das ist wahrscheinlich das, was Sie vor allem interessiert.
Sowohl als auch.
Zunächst mal das Konzept Volkshochschule, das ist auch was ich immer wieder neu erkläre, weil es viele Leute ja gar nicht so genau wissen. Man hat zwar Volkshochschule schon mal gehört oder gesehen, weil man mal einen Sprachkurs gemacht hat. Es gibt 830 Volkshochschulen in Deutschland und es gibt über 2000 Außenstellen. Das sind dann Filialen. Das sind eigentlich kommunale Strukturen oder der Kommune beigeordnete Strukturen, Vereine, EVs. Und das Tolle eben an Volkshochschule ist, sie ist ganz nah beim Bürger. Das heißt, die Menschen können dort in Räume kommen und in den Austausch kommen. Ich bin ganz großer Verfechter der These, man sollte mal erst gucken, was haben wir eigentlich in diesem Land schon? Wir sind nämlich ganz schön gesegnet mit vielen Institutionen, mit vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit vielen Einrichtungen, die wir alle schon haben. Wir sollten uns mal dieser Strukturen bewusst sein. Sie stärken, sie befähigen, die Aufgaben, die immer komplexer werdenden Aufgaben, einfach wahrnehmen zu können. Das gilt übrigens auch für die Medien. Wir haben so viele Rundfunkanstalten, wir haben so viele Möglichkeiten und ich finde es einfach grotesk, dass wir immer wieder uns überlegen, was wir neu machen müssen, weil wir eigentlich schon alles haben, es einfach nur besser finanzieren und ausstatten müssen.
Herr Amlung, jetzt, Sie dürfen auch noch. Public Spaces Incubator habe ich am Anfang erwähnt. Sie haben bestimmt inzwischen schon so eine knackige 2 Minuten Formulierung dafür parat, um allen, die das noch nicht kennen, zu erklären, was es ist.
Na klar. Der Ausgangspunkt bei uns ist im Prinzip ähnlich, wie Sie sagten. Es gibt ganz viel. Ne? Und wir haben als ZDF natürlich nach wie vor eine große Reichweite. Wir haben eigene Plattformen, die wir auch ganz bewusst, Streaming-Plattformen, die ZDF heute im Internet ja beibehalten und versuchen, gegen die großen Vereinheitlichungstendenzen der großen Plattformen ja auch zu schützen, weil wir sagen, wir wollen diesen Kontakt behalten zu den Nutzern. Und das machen wir seit Jahren, aber wir machen es seit Jahren sehr stark aus einer journalistischen Haltung, die noch sehr geprägt ist von diesem reinen Verteilen. Ne? So wie halt Medien früher waren. Man hat sich im Prinzip auf die Kanzel gestellt und erzählt. Ne? Und da kam nichts zurück, ging ja auch nicht. Ne? Und das ist eine der wesentlichen Veränderungen, die in der digitalen Welt passieren, dass wir nicht mehr eben nur einfach verteilen, sondern wir werden Teil von Gespräch als Medien. Das gilt für alle. Das gilt für Verlage, für uns, für wen auch immer, wer da aktiv ist. Und das, was wir jetzt machen mit dem Public Spaces Incubator, ist, dass wir diese Diskussions- und Kommunikationsfähigkeit herstellen auf den eigenen Plattformen. Ne, weil bisher haben wir das fast nicht. Und sowohl auf der Streaming-Plattform kommt im ersten Quartal 26, als auch auf der ZDF heute, da haben wir es dieses Jahr schon eingeführt, testweise, bieten wir jetzt diese Möglichkeit. Und was den Public Spaces Incubator auszeichnet im Vergleich zu den üblichen Kommentarspalten, die man so ab und zu findet, sind 2 wesentliche Geschichten. Zuerst mal vom Projekt her. Es ist ein gemeinsames internationales Projekt, wirklich auch über die Ozeane hinweg. Es ist Kanada dabei, eine Agentur aus den USA, es ist Australien mit dabei, in Europa die Belgier, Niederländer testen jetzt, bin mit Schweden im Gespräch. Also da ist eine ganze Menge internationale Vernetzung, weil wir glauben, dass wir zusammen stärker sind und auch besser werden mit dem, was wir da entwickeln. Und das zweite Element ist, dass wir in der Art, wie wir es bauen, uns sehr stark orientieren an dem, was wir gelernt haben über gelingende Kommunikation in der analogen Welt. Und eine der wesentlichen Sachen, die wir anders machen, ist, dass wir eben nicht einfach nur dem Artikel irgendwie so eine Kommentarspalte dran klatschen, sagt halt mal was dazu, sondern die Diskussionen, die bei uns stattfinden mit den PSI-Tools, sind immer themenzentriert. Das heißt, zuerst mal muss auch eine redaktionelle Leistung erbracht werden, dass nämlich die Redaktionen sich überlegen, wozu lohnt es sich denn, ne, aus Sicht der Redaktionen dann zu sprechen. Was nicht heißt, dass nicht auch die Nutzenden auch eben vorschlagen können. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber es ist eben nicht nur eine wilde Diskussion zu einem Artikel, sondern es sind Themen. Und die werden dann so eingesetzt, dass sie auch zu verschiedenen Beiträgen passen und dass sie auch eine gewisse Zeit überdauern. Und darüber hoffen wir mit anderen Maßnahmen, die wir noch drin haben, dass wir etwas umsetzen, was wir Civility by Design nennen. Wir wollen dort gelingende Kommunikation haben, die eben einen gewissen Anstand zuhören und mit einfach was Konstruktivem auch zu tun hat. Und da haben wir zwei Sachen eingebaut, die auch nochmal wichtig sind. Das eine ist eine KI-gestützte Moderation, die einfach die Trolle zuerst mal rausfiltert. Und das zweite ist ein Grundsatz, über den wir lange nachgedacht haben. Pro Thema darf man nur einmal posten. Das heißt, es ist eine ganz einfache Geschichte, die aber sehr wirkungsvoll ist, weil unsere Kollegen aus der bisherigen Social-Media-Moderation sagten immer, 3% der Leute machen 80% der Arbeit. Und es gibt einfach ganz viele, so viele Redner, die dominieren alles und posten ständig.
Was ist die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung dabei ist im Endeffekt, uns wirklich zu integrieren in den journalistischen Alltag der Medienhäuser. Der begrenzende Faktor ist genau dieses, was ich eingangs sagte, dieser Switch im Kopf der Medienschaffenden nicht mehr nur zu verteilen, sondern wirklich sich selbst als Teil eines Gesprächs zu sehen. Das ist einfach nicht gelernt, das ist wirklich neu, das ist eine Veränderung in der Medienwelt. Und wie immer bei Veränderungen, es geht um Menschen und es geht um relativ viele Menschen in den jeweiligen Häusern, das braucht es.
Haben Sie die richtigen Rahmenbedingungen dafür? Wir hatten es gerade über Medienpolitik.
Ein großes Thema ist die Finanzierung. Da freue ich mich über jeden Euro, der zusätzlich kommt. Das Projekt ist auskömmlich finanziert, aber wenn wir wachsen wollen, was der wesentliche Punkt ist, wenn wir skalieren wollen, dann brauchen wir natürlich einfach größere Reichweite. Was wir übrigens nicht alleine machen wollen, also ein ganz wesentlicher Punkt auch in dem Projekt ist, dass wir Netzwerke bilden, und zwar Netzwerke nicht nur der Medien untereinander, wie schon beschrieben, sondern wir sind dezidiert offen auch über die Medien hinaus, zum Beispiel mit den Volkshochschulen oder auch mit anderen, die in der Zivilgesellschaft unterwegs sind. Die Tools sind, wenn wir im Regelbetrieb sein werden, ab 27 Open Source. Und sie werden vernetzt über Federation und darüber kann ein entsprechender Austausch auch dann stattfinden bei denen, die es wollen und die sich engagieren.
Ich habe jetzt nicht umsonst bei Ihnen allen auch so ein bisschen immer so nach Resonanz gefragt, weil als wir das Panel geplant haben, haben wir auch so ein bisschen überlegt, was bringt das jetzt eigentlich zusammen? Irgendwie gute Online-Angebote von Grimme Online-Preisträgern, so ein infrastrukturelles Angebot, wie Sie beide auf verschiedene Art sozusagen zur Verfügung stellen. Und ich habe diese Gespräche schon öfter geführt und da regt sich immer in mir so ein bisschen der Zyniker, ja, der auch sagt, ist ja alles schön und gut, ist ja toll, dass es solche Angebote gibt, dass man sie auch nutzen könnte, wie Sie gerade gesagt haben, aber die meisten Leute wollen sich ja doch lieber irgendwie berieseln lassen, wollen lieber durch TikTok scrollen als irgendwie Civility by Design oder sich durch die Library of Lost Books zu scrollen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Nutzern sozusagen? Sagen die Leute Ihnen, ach, wie schön, das wusste ich gar nicht, endlich sowas Gutes. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mehr damit gemacht? Oder muss man sehr aktiv um die Leute werben?
Es wird auch mal gesagt, ist Bildung eigentlich, wenn man schon Bildung sagt, dann kommt ja keiner. Das kann man so oder so sehen. Wir haben gerade eben die GOA-Angebote gesehen, die Preisträger, die Preisbeiträge gesehen hier im Durchlauf. Da hat man sich bei dem einen oder anderen sicherlich gefragt, sind das Angebote, die die Menschen, die wir vielleicht ganz besonders erreichen wollen, von sich aus anklicken würden? Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wo erreiche ich die Leute? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also wenn Sie uns als Infrastrukturmenschen ansprechen, unsere Wege und Möglichkeiten sind da vielfältig. Also einerseits kann man mit anderen Akteuren in Aktion gehen, mit denen zusammen Projekte machen, sodass sie dann auch darüber andere Zielgruppen erreichen können, als sie die sonst erreichen, wenn sie einfach nur die Tür auf und zu, wenn die auf und zu geht, wenn man drauf tritt. Man muss auf die Menschen ein Stück weit zugehen. Es hängt von der Zielgruppe ab, wen muss ich und will ich erreichen. Und da steckt natürlich ein Auftrag dahinter. Der Auftrag von den Volkshochschulen ist Bildung für alle überall. Ich glaube, unsere große Aufgabe ist es, wie vernetzen wir diese Angebote noch besser, weil geben wir es mal alle zu. Wir arbeiten doch alle in unseren Silos vor uns hin. Wahrscheinlich haben Kollegen wie Sie, also von Netzpolitik, ein sehr viel breiteres Spektrum in Ihrem Netzwerk, als wir das zum Beispiel haben, weil wir können alle Menschen erreichen. Jeder kann sie für sich, jede einzelne Institution kann für sich ihre Zielgruppen erreichen. Aber wenn wir das alles zusammenschmeißen würden, dann könnten wir natürlich noch viel mehr erreichen.
Können Sie das bestätigen? Sie sind ja auch aus dem Silo rausgegangen und sind auf die internationalen Partner zugegangen.
Also die Idee, einfach stärker zu vernetzen, liegt wirklich im Kern dessen, was wir da machen. Und das kann ich genau nur so beschreiben und dort bestätigen, wie es gerade gesagt wurde. Weil das, was passiert bei den großen Plattformen, ist ja eine Vernetzung. Alle nutzen das. Und das ist ein Teil des Reizes, wenn ich eben auf eine der großen Social-Media-Plattformen gehe, dass ich tatsächlich in meinem Feed ganz viele verschiedene Sachen zusammenkriege und nicht suchen muss, sondern wenn der Feed gut gemacht ist und der Algorithmus taugt, dass das wirklich auch wesentliche Sachen sind, die zu mir kommen. Und das ist zunächst mal ein Nutzerbedürfnis, das absolut sinnvoll ist und das wir auch natürlich gerne unterstützen wollen. Aber was wir alleine nicht unterstützen können, da ist einfach die Vernetzung, glaube ich, eine europäische Kernkompetenz, weil das amerikanische Wirtschaftssystem immer zu Monopolen geführt hat und die Europäer durch ihre Zersplittertheit und ihre kulturellen Vielfalten und Staaten und Sprachen kriegen diese großen Firmen nie hin. Und das würde ich als Qualität sehen, weil wenn eben dann die Akteure dahinter, wie wir, Zivilgesellschaft, Volkshochschulen, wir alle, wie wir hier sitzen. Wenn wir das schaffen, eben stärker zusammenzuarbeiten, kriegen wir Skalierungen hin, die auch wesentlich sind und die funktionieren können. Und die Frage letztlich, ob das gewollt wird, also wir haben natürlich angefangen, in dem Projekt zunächst mal eine Marktforschung zu machen und auszuwerten, was denn potenziell Zuschauerinteressen sind. Und wir kriegten dabei sehr klare Rückmeldungen, dass es eine sehr große Gruppe von Menschen gibt, die auch an digitalen Diskussionen gerne teilnehmen möchte und sich auch in digitalen Räumen durchaus bewegt, aber die, so wie das heute läuft, keinen Bock haben, damit zu machen. Die eben nicht angepöbelt werden wollen, die in dieser Lautstärke nicht mitmachen wollen, die einfach diese Art von Kommunikation nicht mögen. Und diese Gruppe ist unsere erste wesentliche Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, weil wir aus der Forschung eben auch uns unterstützt fühlen, dass wir sagen, da ist einfach eine Marktlücke, um die kümmert sich keiner. Und die ersten Testergebnisse, wir haben nur kleine Tests gemacht, insofern ist das noch nicht empirisch belastbar, aber die Testergebnisse, die wir gemacht haben, und die Tests, die wir gemacht haben, auch mit sehr verschiedenen Gruppen von Menschen, spiegeln uns das sehr konkret auch wieder. Also offensichtlich gibt es diese Menschen wirklich, die sagen, nö, also wenn das jetzt hier irgendwie gesitteter zuläuft und man nicht nur brüllt, dann sage ich auch mal wieder was. Ne? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir für die Demokratie brauchen.
Vielleicht aus meiner Praxis zu erzählen, wir sind ja in der digitalen Praxis, die Marketingstrategie von fast jedem Podcast, und ich mache Podcasts von netzpolitik.org und öffentlich-rechtliche und manche private Organisationen, die Marketingstrategie ist das, was man am Ende immer hört oder wo man wegschaltet, nämlich gibt uns 5 Sterne und empfiehlt uns weiter. Und dieses Weiterempfehlen, ich glaube, da bin ich vielleicht in einer privilegierten Position, weil ich nur Podcasts mache, aber ist wirklich noch das, womit man am besten Leute erreicht, wenn man Podcasts macht. Man erzählt eine gute Geschichte und macht im Idealfall guten Journalismus, der unterhält und spannend ist und der vielleicht auch ehrlich und auf Augenhöhe rüberkommt und dann wird er weiterempfohlen. Das ist für mich das, was mir auch am meisten Spaß macht und mich am stolzesten macht, wenn irgendjemand am Küchentisch, um Robert Habeck aus dem Wahlkampf zu zitieren, über uns spricht, über das, worüber wir sprechen.
Aber hast du dir in der Konzeption Gedanken darüber gemacht, wen du erreichen willst, wie du die Leute erreichst, wie du vielleicht eine Balance findest zwischen so dem klassischen Netzpolitik-Publikum, was ja wahrscheinlich ein sehr interessiertes, sehr informiertes Publikum ist, und Leuten, die vielleicht darüber hinausgehen. Ich meine, du hast eben gesagt, du weißt nicht, wer es gehört hat, aber Was ging dir da durch den Kopf?
Ich habe auf jeden Fall, wie viele in dem Raum, wahrscheinlich schon mal Workshops zu Personas gemacht und so. Was wir uns bei Systemeinstellungen gedacht hatten, war so, kommt gerade gut an, True Crime, finde ich moralisch immer ein bisschen kompliziert persönlich, aber wie können wir uns das zunutze machen und was zu erzählen, was wir wichtig finden? Und dann haben wir uns gedacht, okay, lass uns das doch mal so umdrehen, dass wir sagen, wir nehmen dieses True-Crime-Ding, es ist nachts und es nieselt leicht und dunkel und irgendwie ist noch eine Eule im Hintergrund und dann bricht irgendjemand irgendwo ein. Nur unser Twist ist natürlich, dass es die Polizei ist oder der Staat, der bei dir einbricht. Aber so können wir so ein bisschen diesen Spannungsmoment nutzen, um was spannend zu erzählen. Das war so ungefähr unsere Strategie.
Und bei euch, also ich meine, du hast es gerade schon beschrieben, das ist zu einem gewissen Grad auch ein pädagogisches Projekt vielleicht sogar gewesen, vielleicht nicht ursprünglich, aber so hat es jetzt gewirkt. Das ist ja auch immer so ein schmaler Grat, auf dem man da läuft. Zwischen die Historiker vielleicht glücklich machen, dass alles ganz akkurat ist und so, dass es auch Spaß macht. Ist das was ihr gezielt euch überlegt habt?
Absolut. Was wir gemacht haben, wir haben uns natürlich beraten mit Kolleginnen und Kollegen aus unserem Fachbereich, also mit Historikern, dann natürlich mit Bibliothekaren, Archivaren, auf deren Zusammenarbeit wir angewiesen waren in der Suche nach diesen Büchern, aber auch mit Lehrern und mit Schülern und Studenten. Und ich möchte, glaube ich, in dem Kontext nochmal aufgreifen, das geflügelte Wort, was ja hier im Raum ist die ganze Zeit, was ist denn sexy? Ne? Es ist unfassbar sexy, wenn man zu jungen Leuten hingeht und sagt, ich mache hier was, aber ich brauche deine Hilfe, um das zu machen, weil ich will verstehen, was dich interessiert und wie ich das machen kann, dass du mitgehst mit mir, diesen Weg zu verstehen, was mit dieser jüdischen Institution passiert ist und dass du bereit bist, in der Bibliothek zu sitzen und etwas eigentlich unfassbar Langweiliges zu tun, nämlich Bücher durchzuschauen und nach Stempeln zu suchen. Das ist aufregend, wenn man einen Stempel findet, aber um 60.000 Bücher zu finden, die auf der ganzen Welt verstreut sind, muss man unfassbar viele Bände durchschauen, wo nichts drin ist. Und die Gespräche mit den Studenten, das empirische Testen, und ich hatte auch sehr viele Tests, guck mal, ich war ziemlich involviert in die pädagogische Entwicklung des Konzeptes dieser Citizen Science und wie machen wir das in dem Bereich der Suche nach einer Bibliothek, die verschwunden ist. Die jungen Leute reagieren darauf, wenn man sie ernst nimmt. Wenn man sie fragt, was interessiert dich? Wenn man sie fragt, wie soll ich TikTok machen? Also wir hatten ganz junge Frauen, die mit uns die Social-Media-Strategie auch entwickelt haben und die haben uns dann halt erklärt, was Mic Drop ist. Ich meine, ich hatte keine Ahnung. Die haben mich da irgendwie wie so ein Puppetier hingestellt, um ein Video zu machen. Und man kann unfassbar viel lernen, wenn man den Dialog sucht. Was braucht ihr? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also nicht immer nur den Top-Down-Ansatz wählen, was wir denken, was funktionieren kann, weil wir gar nicht so richtig wissen, wenn jemand uns klickt und weiterempfiehlt und liked, können wir ja gar nicht sehen, warum. Also man muss schon auch ein bisschen empirisch, glaube ich, vorgehen, um zu verstehen, was da passiert.
Also ich höre überall raus, nur rein digital geht's eigentlich nicht.
Ja, aber was ist denn nur rein digital? Da sind ja immer Menschen, ne, die mit dem Digitalen umgehen. Also ohne die geht's ja gar nicht.
Ja, aber auch ihr seid auf Leute zugegangen. Du hast gerade gesagt, am besten ist, wenn die Leute es persönlich weiterempfehlen, also nicht irgendwie nur teilen. Sie haben zumindest gesagt, sie mussten auch auf die Leute zugehen, um rauszufinden, was die wollen und so weiter. Also funktioniert das denn im Digitalen auch irgendwie? Was braucht es denn dafür, um das Netz irgendwie auch zu so einem besseren Diskursraum über gute Inhalte und sowas zu machen, dass die Leute es auch finden? Oder liegt die Lösung wirklich nur im Analogen im Endeffekt?
Ich glaube, dass die Diskussion einfach auch daran krankt, dass wir immer noch zu sehr trennen, analog und digital. Das ist ein Kontinuum geworden. Wir sind ständig irgendwo auch in der digitalen Welt unterwegs, aber die digitale Welt funktioniert nicht ohne einen analogen Bezug und vice versa. Und wir diskutieren immer so, als könnte man nur digital sein. Einer der Schlüssel in unserem Projekt ist, dass wir versuchen, aus dem Analogen zu lernen fürs Digitale und zurück. Und ständig wechseln im Gedanken zwischen der digitalen und der analogen Welt, weil sie auch in unserem Alltag einfach fusioniert ist. Und ich glaube, dass wir auch in dem Diskurs darüber einfach ein Stück weitergehen müssen hier, weil wir in Deutschland einfach, jetzt muss ich einmal kurz einfach loswerden, weil es mich so nervt. Es gibt diese gerade sehr deutsche, und das merke ich in dem internationalen Konsortium so deutlich, so eine deutsche Zurückhaltung vom Digitalen. Das Digitale ist ja so IGIT. Gerade Menschen meines Alters, da treffe ich also auf Vorurteile, wo ich immer nur denke, Leute, was soll denn das? Lasst euch doch mal drauf ein. Und das ist ein Riesenthema einfach in diesem Land, dass wir auch deswegen nicht vorankommen mit den ganzen digitalen Themen, weil es Widerstände gibt, innere kulturelle Widerstände bei ganz vielen Menschen. Und das sind nicht nur wie bei mir die 60-Jährigen, sondern auch schon die 40-Jährigen. Und wir endlich mal aufhören müssen mit diesem Mist und uns darauf einlassen und eben nicht mehr nur über dieses exotische, komische Digitale reden, sondern einfach über das Leben, wie es heute ist.
Woran hakt's? Was könnte man noch machen? Welche Verantwortung haben die beiden Disziplinen so stellvertretend?
Um was zu erreichen?
Um mehr Leute dazu zu kriegen, digital souverän im Netz zu agieren, zu diskutieren etc.
Boah, keine Ahnung. es ist einfach wahnsinnig kompliziert, oder? Ich habe das Glück, dass ich mir um diese Vogelperspektive nicht so viel Gedanken machen muss, sondern einfach sagen kann, ich versuche, guten Journalismus zu machen. Ich glaube aber auch immer vielleicht ein bisschen naiv daran, dass es funktioniert, wenn man guten Journalismus macht, der irgendwie zugänglich ist. Niedrigschwellig haben wir heute ein paar Mal gehört, dass der auch Leute erreicht. Und wir sehen das ja auch tatsächlich auch bei vielen Beispielen von den Nominierten vom letzten Jahr und diesem Jahr. Die Leute, die nicht erreicht werden, die bilden sich teilweise ihren eigenen Journalismus und der füllt die Lücken, die der Öffentlich-Rechtliche teilweise nicht erfüllt. Es ist immer noch so, dass ich in vielen Redaktionen mit Öffentlich-Rechtlichen sitze, wo ich mit meinem österreichischen Migrationshintergrund der Exot bin. Und das ist ein Problem. Und da befüllen sich die Lücken so ein bisschen von selbst, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man das so in so einem Pendel lösen kann.
Ich weiß, dass es eine sehr allgemeine Frage ist, aber deine Gedanken würden mich trotzdem interessieren.
Es ist für mich eigentlich eine sehr konkrete Frage, weil ich ja auch unterrichte an der Universität. Und das ist vielleicht ein bisschen nicht der Mainstream, aber ich baue das in meinen Unterricht ein. Meine Studenten müssen einen Blogpost schreiben in ihrem Geschichtskurs zu deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur. Und die hassen mich dann 2 Wochen lang, weil die sowas noch nie gemacht haben und die wollen lieber ihre Quellenanalyse oder ihren Essay schreiben und ich soll die in Ruhe lassen damit. Aber dann gehen sie da raus und wir diskutieren das auch, was geschrieben wurde. Und dann ist wieder so ein kleines Learning mehr da. Aber man muss sich das natürlich auch trauen. Und das ist jetzt nicht, ich sag mal, wie man bei uns sagt in England, das Cup of Tea von jedem Akademiker. Aber ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr, sehr erfüllend, wenn es klappt.
Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. 3 Jahre gibt es uns jetzt schon. 78 Episoden. Kann ich manchmal selbst nicht glauben. Und ab 2026 gibt es jetzt auch eine Veränderung. Wir wechseln auf einen monatlichen Rhythmus. Dafür erlauben wir uns, vielleicht auch manchmal etwas länger als 30 Minuten zu sein. Nicht viel länger, aber ein bisschen, wenn das Interview danach verlangt. Das heißt, wir hören uns wieder am 20. Januar. Feedback wie immer auf den Socials von EPD Medien und Grimme Institut oder per Mail an medien@epd.de. Und Serafin Dinges hat es auch gerade gesagt, wenn ihr Läuft mögt, empfehlt den Podcast weiter. Das ist für uns die beste Werbung. Ich wünsche euch einen guten Jahreswechsel und bis wir uns wieder hören, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.